Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz.
NZZ Akzent. Wir beginnen heute am 10. Oktober 1980. Das war also ziemlich genau vor 44 Jahren und damals hielt Margaret Thatcher, die britische Premierministerin, eine sehr berühmte Rede.
To those waiting with bated breath for that favourite media catchphrase, the U-turn, I have only one thing to say. U-turn if you want to.
Man versteht es vielleicht nicht ganz so gut. Niklaus, was sagt sie da genau?
Ja, Margaret Thatcher spricht hier am Parteitag der konservativen Partei. Sie ist seit 1979 konservative Premierministerin und sie ist angetreten, um die britische Wirtschaft radikal zu reformieren. Mhm. Dagegen gibt es natürlich großen Widerstand. Und sie sagt bei dieser Rede, für alle, die jetzt darauf warten, dass ich von meinem Kurs abweiche, da habe ich nur eine Botschaft. Ihr könnt eine Kehrtwende machen, wenn ihr wollt.
Also der U-Turn
und dann
war das.
Der U-Turn, genau der berühmte U-Turn, der bis heute in der britischen Politik ein Schimpfwort ist. Mhm. Und dann folgt ein Satz, der später sowas wie ihr Motto werden würde.
The ladies not for turning.
The lady is not for turning.
Also eine, die hart bleibt und konsequent bleibt, so kennt man sie ja auch, also vielleicht die Iron Lady. Sie hat das durchgezogen.
Margaret Thatcher hat das durchgezogen. Sie hat auch viele ehemalige Industrien in Staatsbesitz privatisiert. Zahlreiche Kohleminen wurden geschlossen. Und man kann im Rückblick sagen, dass damals eigentlich der Grundstein zum Ausstieg aus dem Kohlestrom gelegt wurde. Und in diesen Tagen ist dieser Ausstieg komplett vollzogen worden. Das letzte englische Kohlekraftwerk ist definitiv vom Netz gegangen.
In Großbritannien hat das letzte Kohlekraftwerk geschlossen. Wie genau dieser Ausstieg über Jahrzehnte gelingen konnte und was andere Industrieländer davon lernen können, das bespreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Niklaus Nussbliger. Ich bin Alice Grosjean. Wir schauen uns gleich nochmal die Geschichte an und hören da auch rein. Aber lass uns doch zuerst mal im Heute beginnen. Wo war denn dieses letzte Kohlekraftwerk von Großbritannien?
Das letzte Kohlekraftwerk Großbritanniens fand sich in der Region von Nottingham, in Nottinghamshire. Es hieß Ratcliffe Power Station. Das ist ein imposantes Bauwerk mit zahlreichen Kaminen. Das man auch aus großer Entfernung sah. Das hat seit 1968 ständig Strom produziert und die Firma Uniper, die das am Ende betrieben hat, die hat auch vorgerechnet, dass man Strom für 2 Millionen Haushalte produziert habe an diesem Kohlekraftwerk und das sind Energie für 1 Milliarde Tassen Tee pro Tag, die die britischen Haushalten kochen konnte, dank dieser Stromproduktion.
This is the first time in 142 years that there will be no coal on the UK electricity system. And that's a remarkable achievement.
Wir hören hier den CEO von Uniper, Michael Lewis, und er sagt da, es sei ein remarkable achievement.
Ja, es ist klimapolitisch natürlich schon sehr bedeutsam, dass Großbritannien jetzt gänzlich auf Kohle verzichten kann für seine Stromproduktion. Denn die Kohle ist der schmutzigste Energieträger, hat den höchsten Ausstoß von CO2, also mehr, deutlich mehr als beispielsweise Erdgas. Und viele andere Industrieländer sind nach wie vor abhängig vom Kohlestrom. Mhm. Und Großbritannien ist bis jetzt die größte Industrienation, auch das erste der sogenannten G7-Länder, die den Kohleausstieg nun geschafft haben.
Er spricht da von Carbon Capture, von Wasserstoffproduktion.
The right incentives, the right investment framework,
Man hört so ein bisschen raus, die Perspektive ist eigentlich klar. Es geht in Richtung erneuerbare Energien.
Absolut. Der sagt, die Zukunft, die liegt bei den erneuerbaren Energien. Und das ist schon ein großer Kulturwandel für das Vereinigte Königreich, vor allem wenn man das auch ein bisschen historisch betrachtet.
Stimmt, wenn ich so an das frühere Großbritannien denke, oder zumindest das, was ich jetzt aus den Serien kenne, da kommen mir schon diese Bilder in den Sinn von irgendwie diesen verrauchten, dreckigen Straßen, dampfende Maschinen und dann ja, so diese Reihenhäuser und die Arbeiterfamilien. Also es ist ja schon so ein bisschen was typisch Englisches.
Ja, das gehört ein bisschen zur Geschichte Großbritanniens. Es gehört vielleicht auch ein bisschen zur Klassengesellschaft Großbritanniens, also die Arbeiterklasse. Und deswegen ist es schon auch eine kulturelle vielleicht Zäsur, dass Großbritannien jetzt gänzlich auf diese Kohle verzichten kann.
Wie haben Sie das denn geschafft?
Ja, die Ursprünge dieses Kohleausstiegs gehen auf die 80er Jahre zurück, als Margaret Thatcher die Premierministerin Großbritanniens war. Großbritannien war bei ihrem Amtsantritt ein bisschen wirtschaftlich gelähmt, muss man sagen. Es gab rekordhohe Inflation, es gab wahnsinnig viele Streiks. Also es gab wirklich 1979 einen Winter der Unzufriedenheit, wo alle möglichen Berufsgruppen gestreikt haben, also von den Leichenbestattern bis zur Abfallentsorgung. Und es gab da so diesen Eindruck, dass jetzt jemand kommen muss, der aufräumt, der Reformen macht, der vielleicht auch mit harter Hand durchgreift. Und mit harter Hand hat Margaret Thatcher durchgegriffen, hat viele Kohleminen, die eben teilweise auch unrentabel waren, die in diesem wirtschaftlichen Klima nicht mehr bestehen konnten, hat sie zum Schließen gezwungen. Sie hat auch Privatisierungen durchgesetzt. Das stieß natürlich auf sehr großen Widerstand, hatte massive soziale Folgen. Auch es gab Streiks, es gab wilde Ausschreitungen, Straßenschlachten. Das war auch ein Kampf zwischen dieser Working Class und der konservativen Regierung, die ganz erbittert eben auch gegen diese Gewerkschaften kämpfte. Für Margaret Thatcher waren die Gewerkschaften auch ein Feindbild.
Also einerseits diese riesige Unzufriedenheit, tausende Menschen, die ihre Jobs verlieren, und auf der anderen Seite diese Regierung, die einfach hart bleibt.
Ja, und diese eiserne Lady, die setzt sich am Ende durch. Sie nimmt in Kauf, dass eben die Arbeitslosigkeit ansteigt. Sie glaubt daran, dass diese Rosskur für die britische Wirtschaft notwendig ist. Und sie setzt sich durch, sie überlebt diese Streiks. Sie bricht am Ende eben auch die Macht der Gewerkschaften und viele Minen werden unmittelbar dann oder auch in den Folgejahren geschlossen. Dieser Sieg von Margaret Thatcher hat aber natürlich auch soziale Folgen. Die Arbeitslosigkeit steigt noch mehr an. Es gibt auch in diesen Regionen in Mittel- und Nordengland ganze Dörfer, die von solchen Minen auch abhängig waren, die teilweise rund um solche Minen erst errichtet wurden. Dort waren dann mit einem Schlag plötzlich die ganze Bevölkerung arbeitslos und von Sozialhilfe abhängig. Und diese Folgen dieser radikalen und auch, sage ich mal, ein bisschen brutalen Desindustrialisierung, die sind bis heute spürbar. Also wir haben bis heute starke regionale Ungleichheiten.
Wie zeigt sich das?
Ja, also wenn man diese Gebiete bereist, dann stößt man schon auf eine soziale und wirtschaftliche Trostlosigkeit. Also man findet Leute vor, die ganz offensichtlich Drogenprobleme haben, Alkoholismus, junge Leute oder alle, die irgendwie vielleicht studieren wollen, die sind längst weggezogen. Es bleiben so ein bisschen Leute dort, die wenig Perspektiven haben, wenig Möglichkeiten, auch um wirtschaftlich voranzukommen. Und das, ja, äußert sich dann auch in einer erdrückenden, deprimierten Stimmung.
Und trotzdem, auch wenn es ein bisschen zynisch klingt, also jetzt rein energiepolitisch für den Ausstieg aus der Kohle, war das nicht das Schlechteste?
Nein, das war tatsächlich nicht das Schlechteste. man kann sagen, Großbritannien war ideal eigentlich politisch gesehen darauf vorbereitet, dann diesen Kohleausstieg zu vollziehen.
Wir sind gleich zurück.
In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com.
Großbritannien hat in den 80er Jahren also eine radikale Wirtschaftspolitik verfolgt, die auch Auswirkungen auf die heutige Klimapolitik hatte. Niklaus, wie ist es dann weitergegangen?
Die Klimapolitik, die kam dann eigentlich erst so in den sogenannten Nullerjahren auf die politische Agenda. Und Großbritannien war damals das weltweit erste Land, das sich verbindliche Ziele gesetzt hat, um seinen CO2-Ausstoß zu reduzieren. Mhm. Und diese Politik, die wurde später umgesetzt mit dem sogenannten Carbon Pricing, also einer Steuer auf den CO2-Ausstoß.
Wie funktioniert das genau, diese Steuer und der Mechanismus dahinter?
Also wenn jemand Strom produziert in Großbritannien, dann kommt es eben darauf an, wie schmutzig ist diese Stromproduktion. Und je schmutziger diese Produktion ist, das heißt, je mehr CO2 sie in die Atmosphäre ausstößt, umso höher kommt da diese staatliche Strafsteuer dann auch ins Spiel. Und das hat natürlich die Folge, dass erneuerbare Energien billiger werden vergleichsweise. Mhm. Und man kann auch sagen, dass man eigentlich diese negativen Umweltkosten, die die Kohlekraft erzeugt hat, jetzt in den Preis einbezogen hat durch diesen Mechanismus.
Also simpel gesagt, danach hat sich Kohlestrom einfach nicht mehr gelohnt für Unternehmen. Das war zu teuer.
Das hat sich nicht mehr gelohnt, das war zu teuer. Und gleichzeitig waren eben die Konkurrenzmöglichkeiten auch billiger. Es hat dann auch dazu geführt, dass es halt eigentlich wirtschaftlich rentabler war, in Alternativen zu investieren.
Okay.
Und innerhalb 6 Jahren sank der Anteil der Kohle an der britischen Stromproduktion von 40 auf gerade noch 2%.
Also das alles eine Folge von politischen Maßnahmen, von Gesetzen, die beschlossen wurde. Warum hat denn das von Anfang an so problemlos funktioniert, sage ich jetzt mal?
Ja, aus heutiger Sicht erstaunlich ist, dass damals weitgehende politische Einigkeit herrschte. Das Ziel der CO2-Reduktion wurde zunächst von einer Labour-Regierung vorgebracht. Es stieß aber auf keinen Widerstand, auch die Konservativen stimmten zu. Es gab im Unterhaus bloß 3 Gegenstimmen. Das ist schon sehr denkwürdig auch oder erstaunlich, diese große Einigkeit. Mhm. Und es gab eben nach dieser Zerschlagung der Macht der Gewerkschaften auch niemand mehr, der, sage ich jetzt mal, diese Kohleindustrie verteidigt hat, der gesagt hat, wir müssen diese Stromproduktion durch Kohle aus Gründen des Schutzes dieser Arbeiter unbedingt am Leben erhalten. Und darum, ja, ohne Widerstand segelte das eigentlich erstaunlich schnell und erstaunlich locker durch die britischen politischen Institutionen.
Jetzt hast du vorhin auch noch diese Zahl gesagt mit dem, das letzte Kraftwerk, das 1 Milliarde Teetassen pro Jahr, also die Energie dafür, produziert hat. Wie wurde denn das ersetzt, die Kohlekraft? Mit was wird jetzt Energie produziert in Großbritannien?
Ja, also glücklicherweise müssen die Britinnen und Briten auch heute nicht auf ihre Tasse Tee verzichten, denn dieser Strom, der aus Kohle produziert worden war, der wird heute nach wie vor produziert, aber anders. Er wird durch Erdgas vor allem produziert und durch Windkraft. Also vor allem die Windkraft, die sich stark verbessert. Und diese Energiewende, die soll jetzt fortgeführt werden. Bis 2030 will die jetzt amtierende Labour-Regierung die Stromproduktion Großbritanniens gänzlich CO2-frei machen.
Klingt ambitioniert. Meinst du, das ist realistisch?
Ja, es ist sicherlich nicht ganz einfach. Also einerseits kann es vielleicht gelingen, indem man versucht, eben dieses CO2, das von den Gaskraftwerken ausgeschieden wird, dass man das irgendwie kompensiert durch das Einfangen und Speichern dieses CO2s in der Erde oder auch tief im Meer. Das ist eine neue Technologie, die das quasi diesen CO2-Ausstoß des Gases kompensiert. Denn ganz ohne Gas wird es kaum gehen. Gleichzeitig muss man natürlich in diese erneuerbaren Energien investieren. Großbritannien ist jetzt nicht gerade als Sonnenstube Europas bekannt, aber als Insel gibt es sehr viel Wind und deswegen kann man die Windkraft auch sehr gut nutzen hier. Aber das stößt natürlich auch immer wieder auf Widerstände von Anwohnern, von Landschaftsschützern, die sagen, wir dürfen doch unsere schöne britische Landschaft nicht durch diese Windparks verbauen. Kennen wir auch aus der Schweiz. Also deswegen ist das sicherlich ambitioniert, wobei die neue Labour-Regierung von Keir Starmer jetzt schon erste Schritte unternommen hat, um eben auch Einsprachemöglichkeiten, dass diese jetzt beschränkt werden.
Also durchaus ambitionierte Pläne. Und trotzdem ist Großbritannien damit ja vielen Ländern einen großen Schritt voraus. Was würdest du sagen, was kann man sich jetzt davon abgucken?
Ja, einerseits kann man ganz klar festhalten, politische Entschlossenheit ist ein wichtiger Faktor. Wenn man klare Zielvorstellungen hat, ist das ein Vorteil. Auch bewährt hat sich jetzt in Großbritannien dieses marktwirtschaftliche Instrument der CO2-Steuer. Also man hat jetzt nicht irgendwie Verbote erlassen und gesagt, bis dann und dann dürfen keine Kohlekraftwerke mehr existieren, sondern man hat Anreize gesetzt, man hat den Markt sozusagen spielen lassen. Und drittens vielleicht kann man auch sagen, wenn man die gesamte CO2-Bilanz der britischen Energieproduktion anschaut, ist es natürlich auch ein Vorteil, wenn man eine Offenheit gegenüber der Atomkraft bewahrt, weil die ja bekanntlich mit Blick auf den CO2-Ausstoß als sehr saubere Energie gilt.
Niklaus, eine letzte Frage. Du hast am Anfang vom letzten Kohlekraftwerk gesprochen. Was passiert jetzt damit?
Ja, die Betreiberfirma Uniper, die hat große und ambitionierte Pläne für dieses Kraftwerk. Es soll umgenutzt werden, ganz konkret Wasserstoff, Treibstoff herstellen, den man beispielsweise für Autos oder auch fürs Heizen einsetzen könnte. Und wenn man den Ansagen von Uniper Glauben schenkt, dann sollen dereinst 8000 Personen in diesem Wasserstoffkraftwerk arbeiten. Und das wären interessanterweise deutlich mehr, als zu der Spitzenzeit der Kohlestromproduktion dort arbeiteten.
Vielen Dank, Niklaus. Hast uns wieder mal mitgenommen nach Großbritannien und uns erklärt, wie Sie den Kohleausstieg hingekriegt haben.
Vielen Dank, Alice.
Das war unser Akzent. Mein Name ist Alice Grosjean. Schön habt ihr zugehört und bis zum nächsten Mal.